Ums Gefesseltsein geht's heute. Ich habe mal nachgeguckt, was das eigentlich, was man zu Fessel findet. Althochdeutsch Fessil, Gehänge, Band, daher kommt das Wort Fessel. Und es gibt drei Bedeutungen, wobei zwei eigentlich zusammenhängen. Klar, ein bandförmiges Mittel zum Verschnüren und Festbinden von Personen. Das ist klar, das ist eine Fessel. Das hat man als erstes im Blick, wenn man über Fessel nachdenkt. Dann aber gibt es auch eine Fessel im übertragenen Sinn. Also etwas, das einen fesselt, das einem die Freiheit oder die Bewegungsfreiheit einschränkt. Und dann gibt es noch was Drittes, das vernachlässigen wir heute ein bisschen. In Sachen Pferdeanatomie sind wir heute nicht ganz so unterwegs. Dieses Teil, das Huf und Wade beim Pferd verbindet, nennt man wohl auch Fessel. Aber die ersten zwei, über die will ich mir mit euch ein bisschen Gedanken machen. Was fesselt uns eigentlich? Und da vielleicht auch ein bisschen im übertragenen Sinn darüber nachdenken, was fällt uns ein, was könnte uns fesseln? Also wir haben gebunden, gefangen, fasziniert. Mir ist noch eins eingefallen, das hat vielleicht auch mit gefesselt zu tun, dass man machtlos ist. Also manchmal sagt man zu Dingen, dass die einen fesseln, die einem die Macht nehmen. Ja, das schränkt einen ein. Man kann nichts tun. Wenn man wie gefesselt vor einem Unglück steht oder in einer schweren Zeit ist, wo man merkt, ich kann gar nichts tun, ich bin wie machtlos, ich bin wie gefesselt. Mir sind die Hände gebunden. So sagt man ja da manchmal auch. Das wird nachher auch drin vorkommen in unserem Predigtext. Die Fesseln lassen Jesus dastehen wie ein Verbrecher. Es ist ja in Hollywood-Filmen zum Beispiel, wenn es da einen Bösewicht gibt, dann ist immer am Schluss, dass der gefangen wird und dann legt man ihm Handschellen an und damit wird dann klar, jetzt ist die Situation wieder bereinigt, jetzt kann die Anspannung abfallen, jetzt kann er nicht mehr das, sich nicht mehr wehren, jetzt kann er nicht mehr das tun, was er tun will, ihm ist das Handwerk gelegt. Fesseln machen genau das. Sie schränken einen Handlungsspielraum ein. Sie zeigen, dass jemand unter Kontrolle ist. Sie zeigen, dass jemand die Macht genommen ist. Der Gefesselte ist ausgeliefert. Er ist machtlos. Ich weiß, für manche heutzutage ist Fesseln hat auch was Spielerisches oder ist ein Fetisch für manche, aber das ist auch, da steckt es ja auch dahinter, dass man jemand anderem die Kontrolle gibt, sich wehrlos macht und sich ausliefert. Das ist eigentlich pervers, weil das wirklich im wörtlichen Sinne das verdreht, was eigentlich mit den Fesseln gemacht worden ist oder was eigentlich gemacht werden soll. Nämlich, dass man jemand die Macht nimmt, der es nicht will. Dass es schwer ist, wenn man verzichtet auf die Handlungsfreiheit. Dass es manchmal auch schmerzhaft ist, Fesseln zu tragen. So wird Jesus gefesselt in der Passionsgeschichte. Er wird wie ein Verbrecher festgesetzt. Und wenn ihr mal überlegen sollt, wo die Fesseln Jesu vorkommen in der Passionsgeschichte, dann bin ich sicher, der ein oder andere hat schon so ein bisschen Ahnung, wo man da in der Passionsgeschichte ansetzen muss oder wo man da gucken muss, wo Jesus die Fesseln angelegt werden. Wenn man allerdings genau hinguckt, wo Fesseln vorkommen in der Passionsgeschichte, wird man gleich drei Stellen finden, wo die Fesseln erwähnt werden. Und die gucken wir jetzt alle zusammen mal geschwind an. Die erste Stelle ist euch wahrscheinlich am allermeisten bekannt. Ja, Jesus ist nach dem Abendmahl in den Garten Gethsemane gegangen. Dort hat er gebetet im Stillen. Und wie er noch am Beten ist im Garten Gethsemane, kommen mit ihren Fackeln und mit ihren Schwertern die römische Tempelwache daher und sie wollen Jesus festnehmen. Er wird verraten von Judas und dann werden ihm die Fesseln angelegt. Das ist so die vielleicht bekannteste Stelle, wo Jesus in Fesseln gelegt wird. In Johannes 18 wird das beschrieben. Johannes 18, Vers 12, die Schar aber und ihr Oberst und die Knechte der Juden nahmen Jesus und fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Man legt Jesus Fesseln an und dann führt man ihn aus dem Garten Gethsemane nach Jerusalem hinein wieder in das Haus vom Hannas. Hannas war der Schwiegervater vom damaligen hohen Priester, vom Kaiphas. Und dort wird jetzt erstmal vorgetragen, warum man Jesus gefangen hat und es wird verhandelt in die Nacht hinein. Und wenn man dann Johannes weiterliest, ein paar Verse weiter, immer noch im Johannes 18, da steht dann nach diesem ganzen Verhör, was da alles passiert, kommt dann als nächste Stelle, da ließ Hannas Jesus fesseln und zum Hohenpriester Kaiphas führen. Also nach dem Verhör wird Jesus wieder gefesselt, wieder die Fesseln angelegt, wieder wird er rausgeführt durch Jerusalem bis zum Haus vom Kaiphas, der wirklich jetzt in der Zeit der Hohepriester ist. Und dort wird weiter verhandelt, die Nacht durch. War gar nicht so unüblich, dass man damals nachts solche Verhandlungen geführt hat und die gingen wahrscheinlich bis zum frühen Morgen, denn wenn wir jetzt in anderen Evangelien blättern und da in Matthäus 27 ankommen oder auch in Markus 15, das ist das Gleiche, und da kommt die dritte Stelle, da heißt es nämlich, am Morgen aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten und sie fesselten ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Also auch da, am nächsten Morgen nach der Verhandlung werden ihm wieder Fessel angelegt, wieder wird er durch die Stadt geführt, diesmal zu Pilatus. Er wird präsentiert als Gefangener. Dreimal wird Jesus gefesselt und dreimal mit derselben Absicht, dass ihm die Macht genommen wird, dass er eingeschränkt wird. Und das ist so ein erster Punkt. Ich habe zwei Oberpunkte, die ich mit euch heute bedenken will. Fesseln sind ein Zeichen dafür, wer mächtig ist und wer eben ohnmächtig ist. Der Gefesselte ist der, dem die Macht genommen worden ist. Er kann jetzt nicht mehr das tun, was er will. Ihm ist die Freiheit genommen worden. Und derjenige, der gefesselt hat, der ist der, der die Macht ausübt über den anderen. So ist bei Jesus auch. Jesus soll die Kontrolle entzogen werden. Er steht da in Fesseln. Er steht da sichtbar als Verbrecher, als Angeklagter. Einer, dem er das Handwerk gelegt hat, dem die Hände gebunden sind. Das heißt, er kann nicht mehr tun, was er tun will mit seinen Händen. Die Hände, die kurz vorher Jesus noch genommen hat, um Menschen zu segnen, die er Menschen aufgelegt hat, um ihnen den Segen zuzusprechen. Die Hände, die er Blinden aufgelegt hat und Kranken und sogar Toten und sie damit wieder gesund gemacht hat. Die Hände, die am Abend vorher noch das Ohr von dem römischen Soldaten geheilt haben, dem Petrus das Ohr abgehauen hat. Diese Hände, die heilenden Hände, die, mit denen er am Abend vorher Brot und Wein ausgeteilt hat, als sie beim Abendmahl zusammensaßen, die Hände sind jetzt zusammengebunden, außer Gefecht gesetzt. Jesus ist die Macht genommen. Das ist das, was die Römer und was die führenden Juden wollen. Sie wollen ihn kontrollieren. Sie wollen ihm nicht das weitermachen lassen, was er bisher gemacht hat. Und man soll das ruhig sehen, dass er wie ein Verbrecher gefesselt dasteht, dass sie die Macht über ihn haben. Ich denke manchmal, wenn ich diese Geschichte lese, was für eine optische Täuschung. Das ist doch ein historisches Missverständnis, was die Juden da und die Römer sich da vor Augen stellen. Sie stellen sich einen Jesus vor Augen, der gebunden ist. Sie meinen, dass sie als religiöse und politische Führer Jesus die Macht nehmen konnten, aber eigentlich, mit Blick aufs Ganze gesehen, ist Jesu Macht überhaupt nicht genommen dadurch, dass er da in Fesseln steht. Die haben es zwar geschafft, Hannas und die Römer, dass sie ihm Fesseln anlegen, aber damit täuschen sie sich eigentlich eher selber, weil damit denken sie vielleicht, dass sie ihm die Macht genommen haben. Aber auf die ganze Geschichte gesehen sehen wir, dass ihm die Macht damit überhaupt nicht genommen ist. Das wollen sie aber. Sie wollen ihn als Machtlosen sehen. Sie führen sich selber Jesus vor Augen, so wie sie ihn sehen wollen. Sie haben ihn zu dem gemacht, wie Jesus ihrer Meinung nach sein soll, nämlich gebunden und beherrschbar und machtlos. Und an der Stelle, finde ich, werden die Fesseln auch eine Frage für unsere heutige Zeit. Kann man sich heute auch mal fragen, wo wird Jesus heute als scheinbar Machtloser präsentiert oder dargestellt? Wo zeigt man, dass Jesus machtlos ist, weil man ihn gern so sehen möchte? Also kann es sein, dass man Jesus als ohnmächtig darstellt, weil man ihn so sehen will, dass man ihn in Fesseln legt, weil man ihn gern gefesselt sehen will? Vielleicht gibt es auch heute welche, die sich selber als mächtig darstellen wollen, dadurch, dass man Jesus als ohnmächtig erklärt. Es gibt in vielen Ländern dieser Welt, dass man Christen bedroht durch Regierungen, ganz egal, ob das islamistische sind oder hinduistische oder sozialistische Diktatoren oder sonst was. Da geht's um Macht, wenn man Christen verfolgt, wenn man Christen bedroht, wenn man sie gefangen nimmt oder auch wenn man sie tötet. Es geht darum, zu zeigen, Jesus ist machtlos in ihren Augen. Es geht zu zeigen, dass diese Führer, die wollen sich als mächtig darstellen. Die, die an Jesus Christus glauben, sollen erleben, dass man hilflos ist, wenn man an Jesus glaubt. Und damit baut man quasi ein Bild von Jesus auf. Die Führer bauen ein Bild von Jesus auf, wie sie ihn gern sehen wollen, eben als Machtlosen. Wenn jemand sich selber für den Mächtigsten hält, dann wird er möglicherweise Jesus als Gefesselten sehen, aber er wird niemals erkennen, wie die Macht Jesu wirklich aussieht, weil er das sieht, was er sehen will. Es passiert heute auch noch, so wie damals, dass man Jesus zu dem macht, den man sehen möchte. Dass man ihm Fesseln anlegt, weil man ihn gefesselt sehen möchte. In unserer westlichen Welt ist es ja jetzt nicht ganz so, dass man da Angst vor Verfolgung haben muss, weil wir da ja geschützt sind durch die Religionsfreiheit. Aber in unserer westlichen Welt ist es vielleicht sowas wie der Atheismus. Eine Strömung, die Jesus Fesseln anlegen will, die zeigen will, guck mal, Jesus ist doch gar nicht so mächtig. Er kann gar nichts tun in unseren schwierigen Situationen. Er ist kann kein guter Gott sein. Er ist vielleicht ein netter Mensch gewesen, vielleicht ein ethisches Vorbild, aber ein mächtiger Gott, das war Jesus nicht. So sagen es die Atheisten. Und wenn man ihn mit atheistischem Blick anschaut, dann wird man in Jesus auch immer nur diesen Gefesselten sehen können. Es sind aber die Fesseln, die man ihm selber angelegt hat, die man da sieht. Manchmal wird daraus dann auch noch Spott, so wie es in der Passionsgeschichte ja auch ist. Da wird Jesus verspottet, da wird er geschlagen. Dann sagen die römischen Soldaten so, jetzt weissage mal, wer dich geschlagen hat und wehren kann er sich sowieso nicht. So kommt es manchmal vor. Vielleicht ist euch das auch schon mal begegnet, wenn man heute Fragen gestellt bekommt. Zum Beispiel wie, warum tut ein Gott denn jetzt nichts? Ja, jetzt, wo es dran wäre, jetzt, wo er doch zeigen könnte, wie mächtig er ist. Jetzt, wo man Jesus brauchen würde, jetzt lässt er dich im Stich. Was soll das denn für ein Gott sein, der so viel Leid in dieser Welt zulässt? Und wenn man Jesus als ohnmächtig erklären will, sagt man dann lieber, naja, dann kann es doch kein Gott geben. Das ist so ein bisschen dieses atheistische Bild von Jesus, dass man ihn in Fesseln legt, weil man ihn in Fesseln sehen will, als Machtlosen. Man stellt ihn so hin. Wo Jesus nichts zugetraut wird, da sind ihm dann auch die Hände gebunden. Aber nicht, weil er machtlos ist, sondern weil man ihn zu dem gemacht hat. Ich muss zugeben, dass es bis jetzt relativ einfach war, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber ich glaube, ich will heute nicht dabei stehen bleiben, nur auf andere zu zeigen, die ihr Bild von Jesus als Machtlosen so vor sich hin oder vor uns hinstellen. In der Passionsgeschichte sind es nicht nur die Römer, die dem Jesus Fesseln anlegen, es sind auch die frommen Juden. Es sind die religiösen Führer der damaligen Zeit. Es sind die hohen Priester. Es sind die, denen der Glaube besonders viel wert war. Es sind die, deren Leben von den religiösen Gewohnheiten geprägt war. Es sind die, die ein Problem damit haben, wenn Jesus am Sabbat heilt, weil ihnen der Sabbat heilig ist. Und die das nicht damit klarkriegen mit der Messias-Erwartung, die sie haben. Ja, er kann vielleicht heilen, aber nicht am Sabbat, weil eigentlich muss der Messias, wenn er der Messias ist, muss ihm der Sabbat heilig sein. Das passt für sie nicht zusammen. Es sind die, die Ereignisse immer geistlich gesehen haben. Man könnte vielleicht sagen, es sind die, die ganz ähnlich sind wie wir selber. Und jetzt wird diese Frage nämlich wirklich zu einer persönlichen und auch zu einer herausfordernden Frage. Kann es sein, dass es heute auch Fesseln gibt, die man Jesus aus religiösen Gründen anlegt? Weil man Dinge gewohnt ist, weil man Dinge gelernt hat, bin ich es vielleicht sogar selber, der Jesus fesselt mit Dingen, die ich ihm nicht zugestehe? Gibt es Dinge an Jesus, die er für mich nicht sein darf, nicht sein kann, weil er es nicht sein darf? Mache ich mir auch so ein Bild von Jesus, das ich vor mir hinstelle, wo ich sage, so muss er sein und dann darf er aber nur so sein. Für die Hohenpriester damals, da wäre Jesus als Prophet vielleicht noch durchgegangen, aber als Sohn Gottes, das ging nicht. Sohn Gottes konnte er nicht sein. Das war für sie unmöglich, undenkbar. Und schon gar nicht einer, der die etablierten traditionellen Systeme kritisiert. Einer, der den Tempel in 3 Tagen abreißen will und in 3 Tagen wieder aufbauen will, das geht für sie nicht. So legen sie ihm Fesseln an. Und ich frage mich heute wirklich mal ganz selbstkritisch auch selber, was sind heute so Dinge, wo wir Jesus vielleicht Fesseln anlegen? Aus vielleicht guten religiösen Gründen. Hat man damals die Gedanken gemacht, es ist gar nicht so einfach, wenn du selber mal dir Gedanken machst, wo legst du Jesus Fesseln an? Aus deinem religiösen raus vielleicht sogar? Mir ist ein Beispiel eingefallen, wo das vielleicht ein bisschen greifbar wird. Es könnte ja sein, dass so eine Fessel sein könnte, dass Jesus nicht politisch sein darf. Also in unserer Zeit ist ja für viele Glaube ganz wertvoll, dass es ein persönlicher Glaube ist. Ja, dass er mir selber persönlich nah ist. Es ist mir persönlich wichtig, was der Glaube in meinem Leben bewegt. Aber politisch, in politischen Fragen, da hat der Glaube, da hat Jesus nichts verloren. Was soll denn Jesus an den Zuständen dieser Welt ändern? Da sind andere dafür verantwortlich und zuständig. Und manchmal merkt man das in dem, wie man betet. Es wird dann viel gebetet für das eigene Leben, vielleicht noch das für die Menschen um einen rum, das, was einem halt nahe ist und vor Augen ist und wichtig ist. Da beten wir Jesus, dass er eingreift und wirkt. Aber es wird wenig gebetet für politische Situationen, für die Flüchtlinge, für Hungernde in dieser Welt, für Menschen, die unter Umstürzen leiden, wie in Myanmar gerade, für Politiker selber. Man könnte ja auch mal für die Finanzmärkte beten, für die Wirtschaftslage beten und so weiter. Kann sein, dass wir da Jesus eine Fessel anlegen, weil er das nicht sein soll? Man kann es auch in der kirchlichen Diskussion manchmal merken, da wird die evangelische Kirche aus den eigenen Kreisen hart kritisiert dafür, dass sie ein Boot ins Mittelmeer schickt, das Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet. Und dann gesagt, naja, damit unterstützt man doch die Schlepper und unterstützt das ganze Flüchtlingswesen, das ist nicht gut. Dort, wo Glaube politisch wird oder gesellschaftlich wird, sieht man das schnell als Einmischung an. Jesus als persönlicher Begleiter, ja, aber als Politiker, das passt nicht ins Bild. Und da frage ich mich schon, kann es sein, dass es eine Fessel ist, die auch ich vielleicht an Jesus anlege und damit seine Handlungsmöglichkeiten einschränke? Zumindest mal als Frage. Oder vielleicht könnte auch so eine Fessel sein, wenn Jesus für dich nicht charismatisch sein darf. Ja, wenn du merkst, überall da, wo es darum geht, dass Menschen erzählen, sie haben Jesus im Traum eine Begegnung gehabt oder geistliche Bilder oder sowas, wo du merkst, oh nee, da meldet sich die Skepsis in dir, da tut man sich schwer damit, weil Jesus mit biblischer Tradition sich nicht so richtig erfassen lässt, weil es neue Glaubensformen sind, vielleicht auch andere Musik, gewöhnungsbedürftige Ausdrucksformen. Das ist nicht so einfach, dass man Jesus das zugesteht, dass es so wirkt, so ganz anders, wie man es selber beigebracht bekommen hat. Und da bin ich selber auch mit betroffen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich bei manchen charismatischen Glaubensweisen auch da bei mir so ein bisschen sich die Skepsis meldet, manchmal auch sehr laut meldet. Und ich halte es auch gar nicht für grundsätzlich falsch, da manche Dinge auch in Frage zu stellen, weil oft das auch für eigene Zwecke hergenommen wird. Da wird Jesus auch ein Stück weit missbraucht. Aber heute möchte ich mich mal fragen, ob es dazu führen kann, dass ich daraus Jesus eine Fessel mache. Wenn Jesus nämlich nur das darf, was für mich verstehbar ist und was für mich einen Anknüpfungspunkt hat, in dem, wie ich ihn kennengelernt habe, dann schränke ich vielleicht möglicherweise Jesus ein, in dem, wie er wirken kann. Oder man kann das Ganze auch umdrehen. Auch dort, wo der Glaube nur als echter Glaube akzeptiert wird, wo er sich im Empfinden, im geistlichen Hören, im Fühlen erlebt wird und eben nicht in so langweiligen und trockenen Dingen wie Bibeltexte studieren oder drüber nachdenken oder noch schlimmer Kirchengeschichte oder irgendwelche logischen Schlüsse. Auch damit kann man Jesus fesseln. Wenn man sagt, das ist alles da, nichts, wo sich Jesus drin zeigt, könnte es auch eine Fessel sein, die man Jesus anlegt. Merkt ihr, wie spannend und vielleicht auch wie kritisch das diese Fessel dann wird? Da, wo religiöse Ansichten dazu führen, dass man sagt, nur so darf Jesus sein. Dieses Bild von Jesus lasse ich zu und das andere nicht. Da kann es sein, dass man Jesus selber einschränkt, so wie es die führenden Juden damals getan haben, dass man ihm Fesseln anlegt, ihn so hinstellt, wie man ihn sehen möchte, dass man ihn unter Kontrolle hält. Und jetzt führe ich das Ganze mal noch einen Schritt weiter, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Könnte eine Fessel deines Glaubens sein, dass Jesus nicht schwach sein darf, dass er nicht untätig sein darf? Also könnte es sein, dass für dich das mit Jesus nicht zusammenpasst, dass er nicht handelt. Jesus darf auf gar keinen Fall machtlos sein, so hast du es gelernt. Er darf nicht bewusst nichts tun. Das ist unvorstellbar. Und jetzt wird es nämlich knifflig, denn dann kann diese, ich sag mal, Pflicht zur Handlung wie eine Fessel von Jesus sein, die du ihm anlegst. So willst du ihn sehen, Jesus als einer, der handelt. Ich versuche es mal konkret zu machen, weil das gerade eben auch konkret, finde ich, in unserer Zeit sichtbar ist. Jetzt ist diese Welt diesem Virus ausgesetzt, ja? Und Jesus tut scheinbar nichts. Jetzt ist schon bald ein Jahr und es ändert sich vielleicht Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen, wir werden dieses Ding nicht los. Warum tut Jesus nichts? Und dann fängt man an, wenn Jesus auf jeden Fall handeln muss, dann fängt man an, sich Erklärungen zu bauen. Könnte sein, dass es ein Zeichen für die Wiederkunft Jesu ist. Naja, oder könnte sein, dass es eine Botschaft an die Menschen ist. Vielleicht eine Strafe oder eine Warnung oder ein Aufruf, dass man zu ihm zurückkommt. Irgend sowas muss es doch sein. Aber auf gar keinen Fall kann Jesus einfach nichts tun. Kann es einfach so ertragen. Und das dann zu sehen, dass Jesus nicht reagiert, das kann einen wahnsinnig machen. Das kann einen verrückt machen. Und dann sind wir wieder mittendrin in der Passionsgeschichte, weil genau das ist damals auch nicht leicht, dass man Jesus sieht als der, der da gefesselt steht, der entmachtet scheint, der nichts dagegen tut. So ging es damals einigen Nachfolgern Jesu auch. Den Zeloten ging es damals so. Zeloten waren eine Gruppe von Juden, die haben erwartet, dass wenn der Messias kommt, dann wird es ein mächtiger und militärischer Messias sein und der wird die Römer aus dem Land verjagen. Wenn man ihm die richtige Gelegenheit gibt, dann wird er seine Macht zeigen, seine politische Macht. Das haben die Zeloten erwartet. Wahrscheinlich war der Judas Iskariot einer von den Zeloten. Wenn es eine Gelegenheit gibt, dann wird Jesus losschlagen. Also gibt man ihm vielleicht eine Gelegenheit im Garten Gethsemane. Man macht Jesus zu dem, den man sehen will. Und dann kämpft er aber blöderweise gar nicht. Oder der Petrus. dem ging's so ähnlich. Jetzt kommt in dem Garten Gethsemane die Tempelwache und rückt an, um Jesus festzunehmen. Ja, dann muss man sich doch wehren. Und wenn Jesus sich schon nicht selber wehrt, dann packt Petrus sein Schwert und greift durch und greift selber zum Schwert. Und dann sagt Jesus aber, nee, steck's weg. Und er heilt sogar das Ohr von dem römischen Soldaten. Und dann streckt er seine Hände hin und lässt sich ausliefern. Ich glaube, dass es auch heutzutage vielen Christen so geht. Gerade in der Corona-Zeit. Dass es schwer zu ertragen ist, dass Jesus scheinbar nichts tut. Das passt nicht zu Jesus, nicht zu dem Bild, wie ich es gerne hätte. Und dann wird natürlich auf die christliche Freiheit groß gemacht und in die Schlacht geführt gegen alles, was einschränkt. Und dann wird auch von der Kirche erwartet, dass sie sich das nicht so gefallen lässt, dass sie sich wehrt, dass sie aufbegehrt gegen Auflagen, dass sie sich nicht wegduckt oder wie manche vielleicht sogar sagen, dass sie sich nicht selber verleugnet. Und dann demonstriert man die Stärke seines Glaubens selber. Das, was man eigentlich von Jesus erwartet, das tut man selber. Man tritt an die Stelle Jesu, weil man denkt, wenn er es doch nicht tut, ja, dann müssen wir es doch tun. Dann muss man doch die Macht zeigen. Dass Jesus nicht durchgreift, darf nicht sein. Es ist schon erstaunlich. Die Jünger haben eine Vorstellung von Jesus. Auch die Jünger haben, so wie die Juden, wie der Hohepriester, eine Vorstellung von Jesus, was er für sie sein müsste oder auch was auf gar keinen Fall geht. Und dann werden sie selber aktiv. Sie treten quasi selber an die Stelle, wenn er nichts tut oder wenn er nichts tun kann, scheinbar. Jesus als Gefesselten zuzusehen, das ist schwer zu ertragen. Und das ist aber meine zweite Beobachtung dieser Fesseln in der Passionsgeschichte. Jesus lässt sich binden. Er lässt es zu, dass man ihm die Freiheit nimmt. Er wehrt sich nicht dagegen, gefesselt zu werden. Er erträgt es, als scheinbar ohnmächtiger dazustehen. Er lässt sich sogar schlagen, lässt sich verspotten und wehrt sich nicht. Das ist krass in dieser Passionsgeschichte. Jesus nimmt die Fesseln an und er lässt sich die Fesseln anlegen. Damit nimmt er das Menschliche bis ins äußerste Extrem an. Er nimmt sogar die Unfreiheit an, in der wir Menschen stehen. Er wird zu einem Gefangenen, so wie wir von vielem gefangen sind, so wie wir von manchen Dingen gefesselt sind. Und vielleicht wird er dir dadurch ja noch viel näher. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du gefesselt bist, die dich nicht loslassen, wo du dich nicht befreien kannst, dann ist das für den Messias nichts Unbekanntes, weil er sich fesseln lässt. Jesus lässt sich Fesseln anlegen, freiwillig. Und dann offenbart er sich nicht in einer großen Entfesselungsshow wie Harry Houdini zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr den. Harry Houdini war ja ein Entfesselungskünstler, ja, der berühmteste Entfesselungskünstler. Er hat Anfang vom 19. Jahrhundert gelebt. Und er hat sich immer spektakulärere Aktionen einfallen lassen, dass er sich entfesselt. Ja, erst sich in Zwangsjacken einschnüren lassen, dann hat er sich aufhängen lassen in einer Zwangsjacke, dann hat er sich noch in Kästen irgendwie unter Wasser befreit, um immer noch spektakulärer zu zeigen, wie er sich entfesseln kann. Das macht Jesus nicht. Dabei könnte er doch jetzt zeigen, wie mächtig er ist, indem er sich von seinen Fesseln löst. Es gibt keinen Special-Effekt. Auch nicht so einen, wie man manchmal in der Bibel schon finden, ja. Wenn man zum Beispiel ein bisschen zurückblättert, es gibt so tolle Fesselgeschichten in der Bibel, ja. Da wird zum Beispiel Simson, im Richter 15 kann man das lesen, da wird gefesselt und dann schenkt ihm Gott, dass seine Fesseln so wie Feuer vergehen, dass sie sich auflösen, dass er seine Fesseln zerreißen kann und dann nimmt er einen Eselskinnbacken, der da rumliegt und startet eine große Racheaktion. Das wäre doch eindrücklich, wenn Jesus das machen würde, seine Macht beweisen, aber er tut nichts. Das stimmt nicht ganz. Er tut dann nichts, sondern er duldet das, was man ihm antut. Er lässt sich beschränken, er lässt sich die Freiheit nehmen, lässt sich in Fesseln legen. Das ist gar nicht so leicht, das zu verstehen, warum Jesus das tut, ohne sich zu wehren. Und ich verstehe es gut, wenn wir intuitiv ein bisschen sind wie der Petrus, wenn wir denken, ja, wir müssen ihn doch unterstützen, wir müssen ihm doch dabei helfen, dass er seine Macht zeigen kann, dass sein Reich sich durchsetzen kann. Und zur Not machen halt wir selber das, was eigentlich er tun sollte, unserer Meinung nach. Jesus ist aber anders. Er lässt sich fesseln. Warum macht er das? Warum gibt es bei ihm nicht, wie später bei Paulus und Silas, als die gefesselt sind in Erdbeben, dass seine Fesseln von den Händen fallen? Warum akzeptiert er das? Ich erzähle euch eine kurze Geschichte dazu. Das ist meine Antwort auf diese Frage, warum sich Jesus fesseln lässt. Es gibt in einem der Asterix-Bände oder in einem der Asterix-Filme von früher, jetzt die Asterix- und Obelix-Fans werden sich vielleicht erinnern, wo man das findet. Ich habe es leider nicht mehr gewusst, welcher Film das ist. Aber da gibt es eine Szene, die ist mir eingefallen. Da werden Asterix und Obelix sollen gefesselt werden von einem römischen Legionär. Und er geht erst zu einem Asterix hin und legt ihm die Fesseln an, bindet sie fest und so. Und dann schwenkt das Bild so rüber zum Obelix. Und dann legt er dem die Fesseln an. Und dann schwenkt das Bild zurück zum Asterix und der steht schon wieder da ohne Fesseln. Und der römische Legionär ärgert sich natürlich, fängt ihn wieder an zu fesseln, dann geht das Bild zum Obelix, dann steht der wieder da ohne Fesseln. Und so geht es hin und her. Jedes Mal hat er einen gefesselt und dann geht's wieder zum anderen und der steht wieder völlig befreit da. Der Römer, der verzweifelt fast. Ist eine eindrückliche Show, wie die sich immer wieder entfesseln. Und es ist auch irgendwie lustig zum Zugucken. Vielleicht kennt ihr diese Szene. Am Ende von dieser Szene lassen sie sich aber beide fesseln, Asterix und Obelix, freiwillig. Warum? Weil ihr Plan der ist, dass sie in dieses Gefängnis rein wollen, um jemanden zu befreien. Das ist ihr Ziel. Und dazu müssen sie sich fesseln lassen. Warum lässt Jesus sich fesseln? Weil es ihm um mehr geht, als kurzerhand zu zeigen, dass er mächtig wäre, diese Fesseln zu sprengen. Er will uns befreien. Und dazu ist es nötig, sich zerfesseln zu lassen. Es geht ihm um viel mehr, als nur zu zeigen, wie stark er selber ist. Es geht ihm um die Befreiung von uns allen. Er will in das Gefängnis hinein, in unser Gefängnis, hinein in das, was uns gefangen hält, dass er uns befreien kann. Es geht ihm darum, dass wir von unseren Fesseln gelöst werden, dass wir von den Fesseln der Schuld gelöst werden, von dem, was uns auf ewig gefangen halten könnte, von dem Verderben. Davon will er uns befreien und deshalb erduldet er das. Deshalb lässt er sich in Fesseln legen, deshalb lässt er sich die Macht nehmen, deshalb lässt er sich verspotten und als Ohnmächtigen hinstellen, weil das Erdulden dazugehört zu unserer Befreiung. Und es führt dazu, dass natürlich diese Fesseln, die man Jesus anlegt, eigentlich eine optische Täuschung sind. Sie täuschen darüber hinweg. Sie zeigen Jesus als Ohnmächtigen, aber sie machen nicht sichtbar, dass Jesus dadurch, dass er sich fesseln lässt, eigentlich uns befreit. Das, was viel Größeres dahinter steckt. Gerade das, was Jesus die Freiheit einschränken soll, macht sie uns möglich. Liebe Leute, ganz ehrlich, ich bin froh, dass Jesus nicht war wie Simson. Dass nicht seine Fesseln einfach weggebrannt sind und dass er eine große Racheaktion hingelegt hat. Ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass er im Garten Gethsemane nicht Petrus zur Seite gesprungen ist und in Actionfilm tauglichen Schwertkampf gegen die Römer angefangen hat. Es wäre vielleicht eine nette Geschichte gewesen. Das wäre vielleicht eine tolle Show gewesen. Das wäre vielleicht eine Machtdemonstration gewesen. Wenn er so wie ein Superheld aus Hollywood dann als Jesus, als Messias wäre. Aber wir glauben nicht an den Superhelden. Wir glauben nicht an Entfesselungskünstler, nicht an Houdini oder an Actionhelden, sondern wir glauben an einen Gott, der es erduldet hat, der Schweres getragen hat, um uns frei zu machen. Und das macht es möglich, dass ich auch heute an einen Gott glauben kann, der sich auch heute Fesseln anlegen lässt. Der sich die Fesseln des Atheismus anlegen lässt. Der sich sagen lässt, du bist doch gar nicht so mächtig, der sich das anhört. Der sich auch von mir vielleicht meine religiösen Fesseln anlegen lässt, die ich unabsichtlich, aber ihm vielleicht anlege und ihn damit einschränke. Der sogar zulässt, dass manche machtmächtigen Leute ihre Macht demonstrieren wollen, indem sie den Christen zeigen, wie ohnmächtig Jesus scheinbar ist. Wie viele Christen sind selber schon in Fesseln gesessen wegen ihrem Glauben. Für viele Christen, auch heute noch in der Welt, haben die Fesseln ganz direkt damit zu tun, dass sie glauben an Jesus. Das ist ein sichtbares Zeichen, das ist eine Konsequenz von ihrem Glauben, dass sie Fesseln tragen müssen. Und für die ist es doch so viel wertvoller, dass sie nicht an einen Houdini-Jesus glauben können, einer, der sich selber befreit hat, sondern an einen, der sich hat fesseln lassen, um sie wirklich frei zu machen. Wenn Christen heute Fesseln angelegt werden, ganz wörtlich oder auch im übertragenen Sinn, dann sind wir doch trotzdem deshalb frei, weil Jesus uns befreit hat. Und natürlich, liebe Gemeinde, wäre es schön, und ich würde es mir auch wünschen, wenn Jesus uns mit einem großen globalen Wunder von dieser Corona-Fessel befreien würde, die uns so einzwängt. Aber noch viel wichtiger als an einen Houdini-artigen Superman-Jesus glauben zu können, ist mir, dass ich an Jesus glauben darf, der uns die ewigen Fesseln gelöst hat, weil er sich eben für uns hat fesseln lassen, weil er die Größe hatte, die Stärke hatte, seine eigene Macht nicht auszuspielen, sondern sich als ohnmächtig hinstellen zu lassen. Das ist das, was uns eigentlich frei macht, auch in dieser Zeit. Und daran müssen wir uns erinnern in dieser Zeit. Deshalb lasst uns auf Jesus nicht als den sehen, den wir gerne hätten, sondern als auf den, der er für uns ist. Vielleicht würden wir ihn in manchem anders erwarten. Aber er hat so viel mehr für uns. Er ist so viel weiter. Das ist eine so viel größere Freiheit. Die Zeichen Jesu, die Zeichen der Fesseln können uns damit ja, zu einem sichtbaren Zeichen werden. Und vielleicht schauen wir auch so auf diese Zeichen, die uns in den Fesseln gegeben sind. Man kann darin das sehen, zu was man Jesus machen möchte, wie man ihn vielleicht ohnmächtig darstellen will oder gerne an seiner Stelle stark sein möchte. Aber vor allem kann man ihn auch darin sehen, dass er sich uns zuliebe die Fesseln anlegen lässt, um uns zu befreien. Dass er an unsere Stelle tritt und nicht wir an seine Stelle treten müssen. Dass er uns die Freiheit geschenkt hat und wir sie uns nicht selber holen müssen oder nicht an seiner Stelle so tun müssten, als wären wir frei. Das ist die Freiheit, die er uns schenkt. Das ist ganz nah dran an dem, was wir letzte Woche gehört haben. Die Erlösung, die Jesus uns schenkt, die dann auch eine Bindung ist. Weil wir frei gekauft sind von ihm, können wir uns an ihn binden und bleiben dann frei. Egal was kommt, egal wie lange die Corona-Krise noch geht, egal was uns klein halten will, wir sind befreit. Amen.